Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Presiden Joko Widodo eröffnet das Kick-off Meeting des 10. Weltwasser Forums. Laut der Finanzministerin stärkt Indonesien die ASEAN-Zusammenarbeit zur Bewältigung der Herausforderungen nach der Pandemie. Behindertenrechte sind einer der Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwischen ASEAN und den USA in diesem Jahr. Der kuwaitische Geschäftsträger erwartet den reibungslosen Ablauf von dem Bau der neuen Landeshauptstadt Indonesiens, IKN Nusantara. Der Weltwasserrat würdigt die indonesische Regierung im Bau vieler Dämme und wasserbezogene Probleme zu lösen. Sri Mulyani sagte, Japan sei an der Entwicklung der Nusantara-Hauptstadt sehr interessiert. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo eröffnete offiziell eine Reihe von Veranstaltungen für das 10. Weltwasserforum, das im Jahr 2024 in Bali stattfinden wird. Als Gastgeber des Weltforums wurde Indonesien ausgewählt. Präsident Joko Widodo sagte am Mittwoch den 15. Februar in seiner Online-Rede in Jakarta Convention Center, das Weltwasserforum sei eine gute Gelegenheit, die Lösungen und konkrete Maßnahmen zu finden, die gemeinsam durchgeführt werden können, um die Nachhaltigkeit der natürlichen Wasserressourcen weltweit zu erhalten. Der Präsident betonte mehrere Tagesordnungen, die priorisiert und dringend durch Diskussionen aller Delegationen aus verschiedenen Ländern durchgeführt werden müssen, insbesondere im Zusammenhang mit Wasserschutzbemühungen zum Wohle der Weltgemeinschaft. Inmitten des derzeitigen Bevölkerungswachstums und des Klimawandels möchte ich einige wichtige Agenden hervorheben, denen Priorität eingeräumt werden muss. Auf der Agenda stehen die Bemühungen zum Wassersparen, zur Bereitstellung von sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen, zur Ernährungs- und Energiesicherheit und zur Eindämmung von Naturkatastrophen in Form von Überschwemmungen und Dürren. Das Staatsoberhaupt fügte hinzu, dass diese Agenden eine gemeinsame Arbeit durch die Beteiligung der Menschen und die Zusammenarbeit verschiedener Parteien, Dialog und Partnerschaften zwischen den Ländern sein müssen, die im Geiste der Zusammengehörigkeit durchgeführt werden. Darüber hinaus, so der Präsident, brauchen die Länder der Welt derzeit viel Innovation, insbesondere Finanzinnovationen, die die Regierung und den Privatsektor einbeziehen. Sie brauchen auch technologische Innovation und die Verpflichtung aller Parteien, sich auszutauschen und zusammenzuarbeiten. Präsident Joko Widodo hofft auch, dass das erste Treffen des 10. Weltwasserforums Kick-Off-Meeting in Jakarta in wenigen Tagen wichtige Tagesordnungen hervorbringen wird, die bei der Gipfelveranstaltung des Weltwasserforums vom 18. bis 24. Mai 2024 weiter verfolgt werden. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani sagte, die indonesische Regierung werde sich weiterhin bemühen, die Zusammenarbeit in der ASEAN-Region zu stärken, um regionale und globale Herausforderungen inmitten der weltweiten Erholungsbedingungen nach der Pandemie zu bewältigen. Ministerin Sri Mulyani sagte in einem Interview mit Nikkei Asia, zitiert aus einer offiziellen Erklärung in Jakarta am Mittwoch, den 15. Februar, dass die Stärkung mit Indonesiens Vorsitz im ASEAN-Forum durchgeführt wurde. Auf der Finanzebene führt Indonesien drei Initiativen durch, nämlich solche im Zusammenhang mit Erholung und Wiederaufbau, digitaler Wirtschaft und Nachhaltigkeit. Mit dieser Initiative trägt Indonesien dazu bei, den Übergang vom Finanzsektor zur Unterstützung der Nachhaltigkeit der Umsetzung einer grünen Wirtschaft zu fördern. Durch den indonesischen Vorsitz wird die ASEAN weiterhin danach streben, eine stabile, starke, integrative Region zu werden und eine Quelle für nachhaltiges Weltwirtschaftswachstum zu sein. Die Gewährleistung und Förderung der Rechte von Menschen mit Behinderungen sei einer der Schwerpunkte der Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten und den ASEAN-Ländern in diesem Jahr. So sagte der US-Botschafter bei ASEAN, Johannes Abraham, in der Talkshow zum Thema Institutionalizing the Accessibility Reforming from the Inside am Dienstag, den 14. Februar, in Jakarta, sagte Botschafter Abraham, dass die US-Regierung als ASEAN-Partner zusammenarbeiten werde, insbesondere mit Indonesien, um einen Dialog über die Behinderungen zu starten und die Bemühungen der ASEAN um Popularisierung der Behindertenrechte zu unterstützen. Im Jahr 2021 unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine Präsidentenverfügung am Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Barrierefreiheit oder gekürzt DEIA bei Bundesämtern, die Bundesbehörden hilft, verbindliche Arbeitsplätze zu werden, die sicherstellen, dass die Möglichkeiten offen und für alle Menschen, einschließlich Menschen mit Behinderungen, zugänglich sind. Der Geschäftsträger der Kuwaitischen Botschaft für Indonesien, Abdullah Yatim Al-Fadli, äußerte seine Hoffnung, dass der Bau der neuen indonesischen Landeshauptstadt IKN Nusantara in Ostkalimantan reibungslos voranschreiten könne. In einer Pressekonferenz in der Kuwaitischen Botschaft in Jakarta am Mittwoch, den 15. Februar, betonte er, dass jedes Land das Recht habe, seine eigene Politik zu bestimmen, die als vorteilhaft für die Interessen des Staates angesehen wird. Einschließlich des Baus einer neuen Hauptstadt, wie es Indonesien getan hat. Er sagte, er werde auch für den Erfolg und reibungslosen Bau der neuen Hauptstadt beten, die er als großes Projekt für Indonesien bezeichnete. Abgesehen davon betonte Abdullah die Bedeutung der Förderung Indonesiens im Hinblick auf Investitionen in der neuen Landeshauptstadt, die an ausländische Botschaften in Indonesien oder durch indonesische Botschaften in befreundeten Ländern gerichtet wurde. Der Weltwasserrat schätzt die indonesische Regierung dafür, dass sie viele Dämme gebaut hat und weiterbaut, um wasserbezogene Probleme zu lösen, wie die Verwirklichung der Ernährungs- und Energiesicherheit. Dies wurde vom Minister für Bau und Sozialwohnungsbau PUPR Basuki Hadi Mulyono erklärt, nachdem er Präsident Joko Widodo beim Empfang der Delegation des Weltwasserrates im Präsidentenpalast in Jakarta begleitet hatte. Er sagte, Indonesien baute 61 Staudämme und dies wurde vom Weltwasserrat sehr geschätzt. Wie aus Antara zitiert, sagte Basuki bei dem Treffen mit Präsident Jokowi auch, dass die Wasserprobleme ein globales Problem seien, vor denen viele Länder stehen, denn das Wasser sei eine der Hauptquellen für die Verwirklichung der Ernährungssicherheit inmitten einer drohenden Krise. Laut dem Minister unterstützt der Weltwasserrat Indonesien auch nachdrücklich als Gastgeber des Weltwasserforums 2024. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani sagte, Japan sei sehr interessiert an der Entwicklung der indonesischen Hauptstadt Nusantara IKN sowohl in Bezug auf Szenarien als auch auf Fortschritte. Dies wurde von Sri Mulyani bei der gemeinsamen Pressekonferenz des Internationalen Währungsfonds IWF und der Agentur für internationale Zusammenarbeit Japans JICA mitgeteilt, die am Dienstag in Jakarta online verfolgt wurde. Die Unternehmen und die Regierung Japans haben bisher den IKN-Entwicklungsplan und opportunistisch die besorgniserregenden Themen wie Energiesektor, insbesondere erneuerbaren Energien gesehen, die sich mit Netto-Null CO2-Emissionen und verschiedenen Infrastrukturen befassen. Bei der gleichen Gelegenheit gab der indonesische Botschafter in Japan, Heri Ahmadi, bekannt, dass es in diesem Monat mehrere Treffen in Japan geben werde, um die Entwicklung der Nusantara Hauptstadt zu erörtern. Am 24. Februar 2023 wird ein Treffen stattfinden, um das technokratische Konzept der Nusantara Hauptstadt aus der Perspektive einer Weltstadt zu diskutieren. Am 26. Februar 2023 wird dann ein Geschäftsforum abgehalten, um den Entwicklungsplan der Nusantara Hauptstadt zusammen mit allen Einrichtungen und Anreizen, die Investoren geboten werden, im Detail zu erläutern. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.272,78 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 16.443,74 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.194 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 24 bis 31 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta. Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Diplomatie Indonesiens mit dem Titel Das indonesische Generalkonsulat in Osaka veranstaltete eine Kunstaufführung, um 65 Jahre indonesisch-japanische Beziehungen zu feiern. Das indonesische Generalkonsulat in Osaka und die Stadtregierung von Sakai in Osaka veranstalteten eine kulturelle Kunstaufführung zum Gedenken an 65 Jahre diplomatischer Beziehungen zwischen Indonesien und Japan. Die kulturelle Kunstaufführung stand unter dem Motto Let's Touch Indonesian Culture und fand zum ersten Mal in der Stadt Sakai statt. Die indonesische Kulturaufführung startete eine Reihe von Aktivitäten zur Feier des 65-jährigen Jubiläums der diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Japan im Jahr 2023 für den Arbeitsbereich des indonesischen Generalkonsulats in Osaka. Die indonesische Generalkonsulin in Osaka, Diana Sutikno, hoffte am Montag, dass die Einwohner von Sakai und ihre Umgebung nach dem Anschauen der Wayang- und balinesischen Tanzaufführungen durch diese Kunstaufführung daran interessiert sein werden, Indonesien zu besuchen. In dieser Veranstaltung wurde das balinesische Schattenpuppenspiel von dem Puppenspieler Umeda Hideharu aufgeführt, einem Künstler und balinesischen Kulturwissenschaftler, der auch Dekan der Fakultät für Politik und Kulturmanagement an der Kunst- und Kulturuniversität Shizuoka oder gekürzt SUAC ist. Neben indonesischen Kulturvorführungen gab es auch eine Darbietung japanischer Taiko-Trommelschläger der Gruppe Sakai Koryo Daiko. Die Gruppe wurde in der Stadt Sakai gegründet und ist in verschiedenen soziokulturellen Aktivitäten in der Region aktiv. Das indonesische Generalkonsulat in Osaka sagte, die Stadt Sakai sei die zweitgrößte Stadt in der Präfektur Osaka mit einer Bevölkerung von mehr als 100.000 Menschen. Diese große Hafenstadt an der Bucht von Osaka hat eine Jahrtausende alte Geschichte. Derzeit ist die Stadt Sakai der Standort vieler Textil- und Metallindustrien. Die Stadt ist auch für ihr Messerhandwerk und ihre Fahrradindustrie bekannt. Shimano, ein bekannter Hersteller von Fahrradzubehör, hat seinen Hauptsitz in der Stadt Sakai. Sakai dient auch als Pufferstadt für die Stadt Osaka. Daher wird der Stadt Sakai als Partner des indonesischen Konsulats in Osaka eine wichtige Rolle bei der Förderung Indonesiens zugesprochen. Liebe Zuhörer, das war Diplomatie Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 16. Februar. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. Februar 1946, an dem die erste Vetomacht im UN-Sicherheitsrat ausgeübt wurde. Die Sowjetunion setzte am 16. Februar 1946 im UN-Sicherheitsrat erstmals ein Vetorecht ein, um Vorschläge für den Abzug ausländischer Truppen aus Syrien und dem Libanon abzulehnen. Das Vetorecht des UN-Sicherheitsrates gehört fünf Ländern an, nämlich Amerika, Russland, das zuvor Teil der Sowjetunion war, Großbritannien, Frankreich und China. Diese fünf Länder erhielten Vetorechte, weil sie als Gewinner des Zweiten Weltkrieges gelten. Vetorechte werden häufig auf der Grundlage der Interessen jedes Landes mit dem Vetorecht genutzt. Wir kommen nun zum 16. Februar 1998, an dem China Airlines des Fluges 676 abstürzte. China Airlines mit dem Flug 676 stürzte am Montagabend, dem 16. Februar 1998, in einem Wohngebiet in der Nähe des internationalen Flughafens Chiang Kai-shek im taiwanischen Landkreis Taoyuan ab. Der Airbus A300-622R flog vom internationalen Flughafen Ngurah Rai in Bali, Indonesien, nach Taipei, Taiwan. Das Wetter wurde vom Regen und Nebel dominiert, als sich das Flugzeug der Landebahn am internationalen Flughafen Chiang Kai-shek näherte. Alle 196 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord wurden getötet, einschließlich des Präsidenten der taiwanischen Zentralbank sowie 7 Personen vor Ort. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 16. Februar 2005, an dem das Kyoto-Protokoll in Kraft trat. Das Kyoto-Protokoll ist eine Änderung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen UNFCCC, einem internationalen Abkommen zur globalen Erwärmung. Die Länder, die dieses Protokoll ratifizierten, verpflichten sich, die Emissionen oder Emissionen von Kohlendioxid und 5 weiteren Treibhausgassen zu reduzieren. Bei erfolgreicher Umsetzung wird das Kyoto-Protokoll voraussichtlich das globale Durchschnittswetter bis 2050 zwischen 0,02 Grad Celsius und 0,28 Grad Celsius senken. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
Semakin sulit bagiku.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Unser Indonesien behandelt heute das Thema die Umwelt- und Forstministerin erwähnt, dass die Regierung die Kapazität von Umweltrichtern erhöht. Gelesen von Inda. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, brachte zum Ausdruck, dass die Regierung weiterhin die Steigerung der Fähigkeit von Umweltrichtern fördert, um die Strafverfolgung zu stärken, damit sie gut funktioniert, wenn man bedenkt, dass sich das Umweltrecht schnell entwickelt. In ihrer Erklärung am Dienstag, den 14. Februar, sagte Siti Nurbaya, dass Umweltfragen komplexe Eigenschaften haben und voller wissenschaftlicher Beweise sind, sodass bestimmte Schritte und Kenntnisse vor Richtern erforderlich sind. Am 12. Februar 2023 hielt Minister Siti Nurbaya eine Audienz mit Oberstem Richter Sharifuddin in Jakarta. Das Treffen diente dazu, auf die schnelllebige Dynamik des Umweltrechts zu reagieren. Seit 2011 hat der Oberste Gerichtshof ein Zertifizierungssystem für Umweltrichter eingerichtet, damit Umweltfälle von Richtern bearbeitet werden können, die über angemessene Kenntnisse, Verständnis und Fähigkeiten verfügen. Ministerin Siti Nurbaya und der Leiter des Obersten Gerichtshofs, Sharifuddin, haben die gleiche Ansicht über die Wiedereinführung der Zertifizierung von Umweltrichtern. Aus- und Weiterbildung für die Zertifizierung von Umweltrichtern ist wichtig, um die Effektivität im Umgebung mit Umweltfällen zu erhöhen und Gerechtigkeitssinn zu erfüllen. Neben der Zertifizierung sind sie auch der Meinung, dass die Richter auch die Entwicklung in der Umwelt regelmäßig aktualisieren müssen. Mit dem Ziel, dass die Richter die neuesten Umweltthemen verstehen und weiterverfolgen können. Siti Nurbaya sagte, dass für die Zertifizierung als Umweltrichter etwa 80 Personen pro Jahr erforderlich seien. Für die operative Strafverfolgung wird eine ausreichende Zahl von Umweltrichtern benötigt. Sie sagte dazu weiter, die indonesische Regierung führe derzeit intensiv Kampagnen für ein Programm zur Reduzierung der CO2-Emissionen durch das Volumenetzing 2030 durch. Daher seien die Regeln und die Strafverfolgung streng. Der Leiter des Obersten Gerichtshofs, Sharifuddin, sagte dazu, seine Partei begrüße die Abhaltung der Workshops für Umweltrichter im Zusammenhang mit der neuesten Entwicklung, die auch Richter erfahren müssen. Bis jetzt gibt es 1417 Richter der Umweltzertifizierungsalumni, die sich in Justizinstitutionen in ganz Indonesien verbreiten. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Bagaimana bisa kau jatuh cinta dengannya? Bagaimana mungkin kau lebih memilih dia? Mengapa kini kau menghilang seketika? Mengapa kini kau berpaling bersamanya? Kau bilang ku akhir penantian, dulu kau bilang ku akhir pencarian, dulu kau bilang akulah segalanya, semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya, kini nyatanya lihat kau bersamanya, kini nyatanya ku harus penuh luka, semua hanya janji. Yang tak punya arti. Bagaimana mungkin kau mempermainkan semua? bisa, aku tak tahu segalanya. Ternyata ku salah telah mengiyakan semua.
Ternyata ku salah
selalu mudah percaya.
Dulu kau bilang ku akhir penantian. Dulu kau bilang ku akhir pencarian. Dulu kau bilang akulah segalanya. Semua hanya janji yang tidak kau tepati. Kini nyatanya pergi memilihnya. Kini nyatanya lihat kau bersamanya. Kini nyatanya ku harus penuh luka. Semua hanya janji. Semuanya terjadi. Mengapa semuanya terjadi?
Mengapa, oh mengapa?
Semua hanya janji yang tak punya arti.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
In unserem heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Ihnen das nationale Kulturerbe zum Affirmation vorstellen. Die Wuchsere die stellvertretende Ministerin für Tourismus und Kreativität Angela Tanusudibio besuchte am 26. Januar 2023 eines der nationalen Kulturerbe, nämlich das Chong Afimanson Gebäude in der Stadt Medan, Nord-Sumatra. Laut Angela Tanusudibio steht Chong Afimanson für die Anstrengungen der Menschen in Medan, die Wirtschaft der Region voranzutreiben. Die geschichtlichen Darstellungen in dem Gebäude können die Chong Afimanson zu einer Touristenattraktion machen. Die Besucher die Chong Afimanson war vor die Residenz eines Ortamtsleiters namens Chong Afi. Er hat einen großen Einfluss auf den wirtschaftlichen Aufschwung und die Entwicklung der Stadt Medan. Es ist bekannt, dass Chong Afi im Alter von 18 Jahren nach Medan eingewandert ist. Zuerst arbeitete er in Gelegenheitsjobs, aber durch seine Bereitschaft, hart zu arbeiten, seinem Kampfgeist und seine Freundlichkeit verbesserte sie das Leben von Chong Afi langsam und war dann in der Lage, eine Plantage zu kaufen. Er übernahm später ein Drittel der Kosten für den Bau der größeren Moschee von Medan, den Bau von Tempel, Brücken und weitere Infrastrukturprojekten. Die Stadt Medan wuchs zusammen mit der wirtschaftlichen Fortschritt von Chong Afi. Liebe Hörer, die nationale Erbe Chong Afi Mansion zeigt eine Mischung von chinesischer, malaysischer, europäischer und Art Deco Architektur. die Anordnung dieses Zweistück Gegenhauses von den Prinzipien des Feng Shui. Die Räume bilden die vier Seiten des Gebäudes und umgeben einen großen offenen Hof, in der Mitte der den Namen Brunnen des Himmels trägt. Die Chong-Afi-Mansion wird auch oft als historisches Juwel in Medan bezeichnet. Dieses historische Gebäude soll an den misshaftlichen Aufschwung in Medan erinnern, zu dem Chong-Afi mit seiner Arbeitsethnie beigetragen hat. Beim Besuch von Chong-Afi können die Touristen seine architektonische Details sowie verschiedene Antiquitäten bewundern, die noch gut erhalten sind. Liebe Zuhörer, das war Wunderbares Indonesien mit Chong-Afi Mansion. Auf Wiederhören!
Sie sind auch bei uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das präsentieren, in dem Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Bei dem heutigen Programm Dies und Das berichten wir von der stolzen Leistung, wurde kürzlich von indonesischen Studenten erzählt. Eine stolze Leistung wurde kürzlich von indonesischen Studenten erzählt. Für ihre Innovation gewannen vier Schüler der staatlichen Mittelschule SMP Negeri 1 von Denpasar, unter anderem Gusti Ayudhya Prabaswari, Gus de Satria Vivekananda, Gendis Ginanti, und dalam Kastara Vinayagar, the Gold Medallion of their Bangkok International Intellectual Property Invention Innovation und Technology Exposition. Diseruat Bewerfan im Rahmen des Thailand Investor Day 2023 statt. Die Auszeichnung wurde erhalten, nachdem die Teilnehmer aus rund 30 Ländern auf der ganzen Welt eliminiert worden waren. Darüber hinaus erhielten sie vom 2. bis 6. Februar 2023 einen Sonderpreis des malaysischen Bildungsministeriums. Sie gewannen den Preis für ihre Innovation bei der Umwandlung von Tofu-Rückständen und Kakaoschalen in Bioschaum oder einen Ersatz für Styropor. Liebe Zuhörer, diese vier Studenten suchen nach einer Alternative zum Einsatz von Styropor, denn Styropor ist umwelt- und gesundheitsgefährdend. Styropor enthält auch eine Reihe von Krebsursachen bei Menschen. Die Alternative ist laut Gusti Diah Prabaswari Bioschaum aus Tofu-Rückständen und Kakaoschalen. Diah und drei ihrer Freunde haben sich für Tofu-Rückständen als Bioschaum entschieden, weil die Leute sie oft in den Fluss werfen. Nicht selten verströmen tagelang weggeworfene Tofu-Rückstände einen unangenehmen Geruch, der die Luft verschmutzt. Ebenso werden Kakaoschalen nicht verwendet und werden nur zu Abfall, sodass sie für die Herstellung von Bioschaum maximiert werden. Diese Innovation ist auch gut für die Umwelt. Liebe Zuhörer, das zu entwickelnde Bioschaumprodukt hat die Form einer kleinen bräunlichen Platte mit dichter Textur. Um ein Stück Bioschaum herzustellen, benötigt man 50 Gramm Tofu-Rückstände, 30 Gramm Kakaoschale und einige chemische Flüssigkeiten. Der Bioschaum aus Tofu-Rückständen und Kakaoschale hat dagegen eine feste Textur. Der Bioschaum aus Tofu-Rückständen und Kakaoschale kann als Lebensmittelbehälter verwendet werden. In Zukunft planen Sie, das Bioschaumprodukt zu Schalen und Löffeln weiterzuentwickeln. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm musik Regenboga. Vi Imaria den Donnerstag präsentieren via Ihnen ein altes Poplied Indonesiens. Heute spielen wir für Sie ein Werk von Faris RM. Faris RM ist in Indonesien als Musiker bekannt, der viele Hits produziert hat. Eines seiner Werke ist ein Lied namens Barcelona. Laut Faris erzählt das Lied Barcelona von den unterschiedlichen Perspektiven der Liebe zwischen Westlern und Ostlern. Faris selbst wurde Zeuge der unterschiedlichen Perspektiven, als er im 1987 ein Regie- und Produzentenstipendium in Barcelona, Spanien erhielt. Auf dem Kolleg kannte er ein junges Paar namens Jerome Rodriguez aus den Philippinen und Margaret Ferrier aus England. Zu dieser Zeit war Jerome verwirrt, als der kurze Vortrag zu Ende ging, weil es bedeutete, dass er von Margaret getrennt werden würde. Für Jerome, einen Ausländer, ist die Liebe heilig. Für Westler, Margaret, ist Liebe entspannend. Liebe Musikfreunde, hier ist Faris RM mit dem Lied Barcelona. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Oh,
Voice of Indonesia.
Nada kasih ku rasakan membara dalam hatiku.
Nada kasih ku ungkapkan dari gejolak hatiku.
Serasa mekar terbit asmara, harum wangi sanubari.
Demi Tuhan aku